Zu Hause hatten wir immer ganz viele Süßigkeiten. Wir hatten Nutella, wir hatten alles Mögliche. Aber nicht für uns, nur für den Hasen. So hat sie ihren Mann genannt. Und wenn wir was haben wollten, dann mussten wir ihm das abkaufen. Die täglichen Abläufe waren irgendwann gerade weiterführende Schule. Ich komme nach Hause, setze mich tatsächlich immer noch 2 Stunden zu ihr hin, mache dann meine Hausaufgaben irgendwann abends und dann war es das auch. Also 18 Uhr war spätestens Essen. Noch später gab es kein Essen. Wer zu spät gekommen ist, hat nichts mehr bekommen. Ich glaube, als Kind denkt man da nicht so drüber nach. Ich habe halt einfach nur funktioniert. Was ich selber wollte oder gemacht hatte, das war egal. Dann hätte ich Strafen bekommen. Ich war eh schon diejenige, die kein Fernsehen hatte oder kein Internet, kein Handy, kein gar nichts. Während mein jüngerer Bruder oder auch mein älterer Bruder alles hatten. Während der Vorschulzeit, da hatte ich mal kurzzeitig viele Albträume und meine Mutter hatte gesagt, das liegt daran, dass du alle 2 Wochen bei deinem Vater bist, der Kontakt wird jetzt mal weniger. Naja, irgendwann hört man halt auf das, was gesagt wird und somit wollte ich auch keinen Kontakt mehr zu meinem Vater haben. Dementsprechend war mein Vater schon nicht mehr da als Vertrauensperson, weil ich ihn weggestoßen hatte.
Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Narzissmus und toxische Beziehungen. Jetzt sprechen wir. Ich bin Jennifer und heute hören wir Nathalies Geschichte über ihre Kindheit in einem toxischen Elternhaus und die Auswirkungen bis ins Erwachsenenalter. Eine Triggerwarnung vorab. In dieser Folge geht es um selbstverletzendes Verhalten und Suiziddrohungen. Bitte achte beim Hören auf dich, besonders wenn dir diese Themen nahegehen. Heute schauen wir also besonders auf einen Aspekt toxischer Beziehungen, der mir sehr am Herzen liegt. Die Auswirkungen eines solchen Elternhauses auf die Kinder. Denn diese Kinder haben keine Wahl. Sie haben leider oft niemanden, dem sie sich anvertrauen können. Niemanden, der ihr Leid sieht und handelt. Sie haben keine Stütze, keine Sicherheit im Leben. Sie sind darauf angewiesen, dass wir als Gesellschaft hinsehen. Nathalie erzählt von einer Kindheit voller Verantwortung, die nie ihre hätte sein sollen. Schon als kleines Mädchen organisiert sie den Alltag, sorgt für die Geschwister und hält das System zusammen. Gleichzeitig erlebt sie emotionale Erpressung und psychische Gewalt. Diese Folge ist für alle, die früh funktionieren mussten, für alle, die ihre eigenen Gefühle zurückgestellt haben und für andere da sein mussten. Nathalies Erzählung hat mich manches Mal sprachlos gemacht. Bitte passt aufeinander auf und schaut hin, wenn in eurem Umfeld Kinder emotional vernachlässigt werden oder Gewalt erfahren. Sie brauchen euch. Wie immer sind die Namen und identifizierenden Details anonymisiert worden. Nathalie, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass du heute da bist, dass du bereit bist, deine Geschichte mit uns zu teilen. Magst du vielleicht zu Beginn einmal erzählen, was dich zu dieser Entscheidung gebracht hat, genau dies zu tun, heute hier zu sein und diese Geschichte mit uns zu teilen?
Mir war es wichtig zu sagen, dass es halt auch im Erwachsenenleben schwierig sein kann, wenn man unter toxischen Bedingungen aufgewachsen ist und jetzt im späteren Alter immer noch Probleme hat, normal zu sein, keine Schuldgefühle zu haben und kein schlechtes Gewissen zu haben für Kleinigkeiten. Genau. Das waren so die Gründe, das einmal auch zu sagen, jetzt bin ich erwachsen und die Kindheit kann ich nicht wegmachen, aber ich kann sagen, es geht irgendwann besser.
Ja, vielen Dank, Nathalie. Wie du schon erwähnt hast, wir werden heute über deine Kindheit sprechen und zwar speziell auch über die Beziehung zu deiner Mutter. Ist das richtig?
Das ist richtig.
Wie erinnerst du dich denn an deine frühe Kindheit? Welches Bild hast du von deinem Zuhause und deiner Mutter, ich sag mal so im Alter bis vielleicht 6 Jahre?
Es war damals so, das weiß ich noch in etwa, dass meine Eltern sich gerade getrennt hatten. Da war ich ungefähr 4, 5 Jahre alt. Meine Mutter sagte damals immer zu mir, mein Vater sei ein Alkoholiker, er hätte Alkoholprobleme. Und es war schon schwierig. Irgendwann waren die beiden dann getrennt und es fing an, dass wir das eine Mal umgezogen sind, dann wieder das Mal mit meinen Brüdern zusammen und war schon nicht schön.
Also es gibt mehrere Brüder.
Genau.
Wie viele sind das insgesamt?
Vier Stück.
Vier Stück. Kannst du da mal zeitlich einordnen, wie viel älter oder jünger die jeweils sind?
Wir sind immer 4 Jahre auseinander. Ich habe einen kleineren Bruder, dann komme ich und dann kommen die 3 Älteren.
Und gibt es da auch unterschiedliche Väter oder seid ihr alle vom selben Vater?
Ich und der Kleinere sind von einem Vater, dann die beiden Größeren, also 2 und 3, sage ich jetzt mal, kommen von einem Vater und Nummer 4 kommt von einem anderen Vater.
Also insgesamt gab es da 3 Männer im Leben deiner Mutter, die, mit denen sie Kinder bekommen
genau.
hat. Mhm. Und der leibliche Vater von dir ist Alkoholiker gewesen?
Sagte meine Mutter zumindestens.
Du hast da keine Erinnerungen dran?
Soweit ich zurückdenken kann, nicht wirklich, nein. Ich weiß, dass wir ihn irgendwann mal zu einer Kur gefahren haben, meine Mutter und ich. Da musste ich 5, 6 Jahre alt gewesen sein. Da haben wir ihn zusammen zu so einer Kur gefahren. Er ist gefahren, dann hatten sie sich im Auto schon gestritten gehabt, hat das Auto an eine Seitenstraße geparkt, ganz nah an einem Fluss. Und für mich als Kind und auch jetzt noch fühlt es sich immer noch an, als würde er uns in den Graben fahren, während meine Mutter dann schon hektisch geheult hat und alles Mögliche und ihn angeschrien hat, ist er dann einfach ausgestiegen, wortlos und gegangen. Und ich musste dann versuchen, meine Mutter zu trösten und aufzuheitern.
Gab es in deiner Kindheit weitere Situationen, die so ein bisschen exemplarisch für das Verhalten deiner Mutter sind oder die du jetzt auch im Rückblick als besonders belastend oder prägend empfindest?
Ständig. Es ging immer um sie größtenteils. Also selbst wenn man nach Hause kam von der Schule, dann war es irgendwann normal, dass man sich erst 2 Stunden zu ihr hinsetzt, wo sie gerade am PC irgendwelche Online-Spiele gespielt hat. Und dann hat man irgendwie noch ihren Haushalt gemacht. Und es war eigentlich irgendwann immer wieder das Gleiche. Man ist von der Schule nach Hause gekommen, hat sich um sie gekümmert, hat dann den Haushalt gemacht, hat dann im schlimmsten Falle noch angefangen zu kochen für mich und meine Brüder. Und abends irgendwann hatte ich dann Zeit für Hausaufgaben und das war es dann auch schon am Tag. Also es kam nie irgendwas von ihr und es war dann, irgendwann habe ich dann auch festgestellt, dass sie ein Alkoholproblem hat, dass sie regelmäßig trank und ja.
Das heißt, in welchem Alter ging das etwa los, dass du für die Brüder gekocht hast?
Grundschule, 3. Klasse, 3., 4. Klasse.
Das ist sehr früh. Kannst du heute sagen, warum das deine Verantwortung war? Es gab ja noch ältere Geschwister, die sich ja vielleicht viel besser um die Kleineren hätten kümmern können.
Die sind nach und nach irgendwann ausgezogen. Jetzt im späteren Verlauf weiß ich auch, dass ich, also ich hatte jetzt letztens einmal einen Kontakt gesucht und er sagte mir dann, er musste gehen, weil es ging für ihn nicht mehr. Aber er hat es halt, er versucht alles zu verdrängen. Also er redet auch gar nicht über die Zeit.
Und wie war damals so in deiner Kindheit das Verhältnis zu deinen Geschwistern?
Wir waren sehr weit voneinander weg. Also die größeren, 3 und 4, da war kaum Kontakt. Die sind nach und nach ausgezogen. Und der über mir kam und mein kleinerer Bruder, waren quasi bis zum Ende, wo ich ausgezogen bin, immer noch bei meiner Mutter. Mein kleiner Bruder, da war es auch sehr schwierig. Er hatte mich immer geschlagen und dann aber auf der anderen Seite gesagt gehabt, nee, sie hätte mich geschlagen. Also Nathalie hat mich geschlagen. Und ich habe dann auch dafür Ärger bekommen. Und das war tatsächlich so meine Kindheit. Es war bis auf einen Vorfall, wo sie das dann gesehen hat, dass er mich dann halt gewürgt hat. Und erst dann ist sie, hat sie eingegriffen. Und was dann im Endeffekt wirklich passiert ist, weiß ich gar nicht mehr. Ich weiß nur, dass er ins Kinderheim gekommen ist, kurze Zeit dort war, dann ist er wieder rausgekommen und dann ist er wieder reingegangen und dann ist er wieder nach Hause gekommen.
Also dein jüngerer Bruder ist mehrfach im Kinderheim gewesen und er hat auch Gewalt gegen dich ausgeübt und deine Mutter hat das aber nicht ignoriert oder nicht wahrhaben wollen? Oder was würdest du sagen, warum hat sie sich damit nicht befasst?
Nicht wahrhaben wollen. Ich glaube, für sie war das einfach dieses, wenn ich es nicht sehe, dann ist es nicht da und ich stelle mich eh an und das, was ich erzähle, stimmt ja eh nicht.
Das klingt jetzt für mich, als wäre deine Mutter in deiner oder eurer Kindheit hauptsächlich mit sich selbst beschäftigt gewesen.
War auch so. Also ich erinnere mich an einen Schulunfall. Da sollten wir im Sportunterricht auf solchen Rollwagen uns reinsetzen, auf so einem Kasten. Und dann wurden wir angeschoben und blöderweise bin ich dann mit einer anderen zusammen gegen eine Wand gestoßen. Das heißt, ich bin mit meinem Kopf frontal gegen diese Wand geknallt, während die Kollegin hinter mir mit dem Kopf an meinen Hinterkopf geknallt ist. Also bin ich nach Hause, meine Nase hatte schon geblutet und ich hatte ihr auch schon gesagt gehabt, ich habe keinen Hunger, ich möchte nichts essen, ja, du musst jetzt was essen. Ende der Geschichte war eine Gehirnerschütterung und sie hat mir das dann irgendwann mal geglaubt, nachdem das Essen dann doch nicht drinnen bleiben wollte. Aber ihre Aussage war, ich habe gekifft und hätte mich geschlagen.
Also du hattest einen Unfall in der Schule, gehst nach Hause mit einer Gehirnerschütterung. Das ist ja auch schon von den Lehrern ein Stück weit unterlassene Hilfeleistung, würde ich sagen, oder fahrlässig zumindest, dass die sich nicht drum gekümmert haben, dir einen Krankenwagen zu rufen. Jedenfalls, sie schicken dich nach Hause und deine Mutter möchte einfach, dass der Alltag weitergeht, wie jeden Tag, dass es jetzt keine Sonderbehandlung gibt, dass niemand ins Krankenhaus fährt, wie auch immer, sie mit ihren Sachen weitermachen kann. Und als du dann wirklich dich übergeben musstest, hat sie dann, wie alt warst du da, Nathalie?
Schwierig. 12, 13, 14?
Ja.
Ungefähr so.
Wie kann ich mir denn so den, ich sag mal, ganz normalen, typischen Alltag bei euch in der Familie vorstellen?
Die täglichen Abläufe waren irgendwann gerade weiterführende Schule. Ich komme nach Hause, setze mich tatsächlich immer noch 2 Stunden zu ihr hin, mache dann meine Hausaufgaben irgendwann abends und dann war es das auch. Also 18 Uhr war spätestens Essen. Noch später gab es kein Essen. Wer zu spät gekommen ist, hat nichts mehr bekommen. Und danach musste jeder oben in seinem Zimmer bleiben. Und der damalige Freund, jetzt zum Beispiel in der Jugendzeit, auch der durfte nur die Süßigkeiten haben. Also auch da war ganz klar, nach 18 Uhr, nach dem Abendbrot, haben wir auf unseren Zimmern zu sein. Und die beiden durften dann Fernsehen gucken, was auch immer, aber wir durften nicht stören.
Also deine Mutter und ihr Partner. Gab es da noch mehr Partnerwechsel nach dem Vater des jüngsten Bruders?
Ja, aber die zu zählen, schwierig. Also mit jedem, alle 3 bis 4 Jahre sind wir eigentlich 100, 150 Kilometer weggezogen und mit dem Wechsel vom Umziehen immer wieder ein neuer Partner.
Seid ihr bei denen dann eingezogen?
Ja, jedes Mal.
Das heißt, von heute auf morgen wurdet ihr aus eurem Umfeld gerissen, aus der Schule genommen, von Freunden entfernt, weil eure Mutter einen neuen Partner hatte und bei dem eingezogen ist. Also es gab keine eigene Wohnung, es gab keine eigenen Rückzugsräume. Das konnte von heute auf morgen sein, dass ihr aus dieser Wohnung raus musstet und zu einem wildfremden Mann gezogen seid.
Also man hat den dann ab und zu mal kurz kennengelernt vorher, aber tatsächlich, ja.
Was macht das mit Kindern? Kannst du das mal beschreiben? Also wie war das für dich? Wie fühlte sich das an? Ich stelle mir vor, dass das eine permanente Unsicherheit ist, wenn man das ein paar Mal erlebt hat. Es könnte morgen wieder soweit sein, dass wir hier alles zurücklassen müssen. Es lohnt sich gar nicht richtig, Freundschaften aufzubauen. Man ist permanent neu, man kennt sich nicht aus.
Ich glaube, als Kind denkt man da nicht so drüber nach. Ich habe halt einfach nur funktioniert. Also ich würde schon sagen, dass ich hauptsächlich nur funktioniert habe. Was ich selber wollte oder gemacht hatte, das war egal. Ich habe es später dann gemerkt gehabt, ich hatte ein großes Hobby, ich habe viel Fußball gespielt, auch recht erfolgreich und hätte auch eine Chance gehabt, höherklassig zu spielen. Aber dafür braucht man die Einverständniserklärung. Die habe ich natürlich nicht bekommen. Also im Endeffekt habe ich halt gemerkt, man muss nur funktionieren. Nur funktionieren, um den Tag zu überleben.
Was wäre passiert, wenn du das nicht getan hättest?
Dann hätte ich Strafen bekommen. Ich war eh schon diejenige, die kein Fernsehen hatte oder kein Internet, kein Handy, kein gar nichts. Während mein jüngerer Bruder oder auch mein älterer Bruder alles hatten.
Hast du eine Idee, woran das lag?
Nein, ich habe keine Ahnung.
Wie wären diese Strafen ausgefallen, Nathalie?
Wenn ich mich mit Freunden treffen wollen würde, dann hätte ich es nicht gedurft. Ich hätte nicht zu meinem Hobby gehen dürfen, zum Fußball. Ich hätte gar nichts mehr gedurft.
Gab es denn für dich in dieser, ich sag mal, Phase der Kindheit und der Jugend wichtige Vertrauens- oder Bezugspersonen oder Menschen außerhalb dieser Kernfamilie, denen du dich hättest anvertrauen können? Oma, Opa, Onkel, Tanten, irgendwer?
Nee, eigentlich nicht. Also man hatte ja kaum Kontakt zu irgendwem. Zu meinem Vater, da wurde mir dann gesagt gehabt, irgendwann während der Vorschulzeit, da hatte ich mal kurzzeitig viele Albträume und meine Mutter hatte gesagt, das liegt daran, dass du alle 2 Wochen bei deinem Vater bist, der Kontakt wird jetzt mal weniger. Und naja, irgendwann hört man halt auf das, was gesagt wird und somit wollte ich auch keinen Kontakt mehr zu meinem Vater haben. Dementsprechend war mein Vater schon nicht mehr da als Vertrauensperson, weil ich ihn weggestoßen hatte aufgrund von den Erzählungen. Den Kontakt, den ich dann noch hatte, waren Oma und Opa, die Eltern von meinem Vater, aber die waren auch zu weit weg. Und so wirklich Freunde hatte man ja nicht, weil wenn man alle 2 bis 3 Jahre umzieht oder wegzieht, dann gibt's keine richtige Vertrauensperson.
Das heißt, dein Vater hat sich aber auch nicht darum bemüht, dass du weiterhin den Kontakt zu ihm hältst, denn letztendlich ist das ja in einem Alter, wo häufig noch ein geteiltes Sorgerecht, Umgangsrecht etc. vorhanden ist.
Theoretisch ja, aber meine Mutter hat mich so manipuliert, dass ich ein Schreiben aufgesetzt hatte fürs Gericht, dass das Sorgerecht abgegeben wird.
Und das Gericht hat stattgegeben?
Ja.
Das heißt, deine Mutter hat mit der Manipulation dafür gesorgt, dass du den Kontakt zu deinem Vater abbrichst?
Genau.
Weil sie dir eingeredet hat, die ganzen Albträume hängen damit zusammen, dass du Kontakt mit deinem Vater hast.
Genau, dass mein Vater so ein schlechter Mensch ist, dass er sie viel geschlagen hat durch sein Alkoholproblem und so weiter.
Ich stelle mir vor, dass da ganz viele Dinge, die da auf dich eingeprasselt sind, diese Verantwortungen, die du da übernehmen musstest, aber auch diese Unfreiheit, vielleicht auch dafür gesorgt haben, dass das Lernen in der Schule gelitten hat darunter?
Eigentlich tatsächlich nicht. Also ich war immer ein durchschnittlicher Schüler, aber ich war halt auch nicht wirklich beliebt, weil ich glaube, dass man irgendwann, wenn man so oft umgezogen ist, halt auch auf Abstand geht. Richtige Freundschaften hatte ich nicht und gerade in der 7., 8., 9., 10. Klasse wurde ich auch nur noch gemobbt. Also auch da war dann, ja, zur Schule ist man nicht gerne gegangen, zu Hause war man auch nicht gerne. Aber man hat es halt gemacht, weil das der Alltag war.
Man kennt es ja auch gar nicht anders in dem Alter. Also gerade als Kind in der frühen Jugendzeit, da hat man wenig andere Role Models als die eigene Herkunftsfamilie. Und das ist dir ja noch mehr genommen worden durch die ganzen Umzüge. Es gab keine wirklichen Freunde, wo du mal hättest erleben können, wie deren Elternhaus wirklich funktioniert, wie das Zusammenleben gestaltet wird, was vielleicht MitschülerInnen an Aufgaben zu Hause übernehmen müssen oder eben auch nicht, welche Freiheiten sie haben. Da gab es ja wenig Vergleichsmaterial auch für dich.
Genau, war sehr schwierig. Ich hatte mal eine sehr gute Freundin, die hatte quasi gegenüber gewohnt. Die Familie hat sehr an Gott geglaubt und zu dem Zeitpunkt hatte ich mich auch daran gehangen, weil im ersten Moment sah es sehr harmonisch bei denen aus. Es war immer total nett dort. Und leider war es dann tatsächlich so, dass wir zu dem Zeitpunkt Kaninchen hatten. Und diese Kaninchen haben Babys bekommen. Und irgendwann ist dann jede Woche ein Baby gestorben. Und mit dem, was ich an Erinnerungen zu dem Zeitpunkt an diese Wohnung habe, war dann auch, dass solche Aktionen kamen, dass meine Mutter sich umbringen wollte, dass sie laut geschrien hat und gesagt hat, sie fährt jetzt mit dem Auto gegen den nächsten Baum. Und das war dann auch die Phase, wo ich wo ich mal an Gott geglaubt hatte, auch sein gelassen habe, weil ich mir dachte, das ist irgendwie alles unfair. Meine Kaninchen sterben, der älteste Bruder ist ausgezogen zu dem Zeitpunkt und meine Mutter will sich umbringen.
Und dann, also es gab eine Zeit, wo dir dieser Glauben an Gott ein bisschen Halt gegeben hat?
Genau.
Oder Hoffnung gegeben
Hoffnung,
hat?
Hoffnung, ja.
Und dann wurde das zerstört durch diese Dinge, die im Außen passiert sind.
Genau, richtig.
Ja. Gab es häufiger diese Phasen, in denen deine Mutter sagte, sie würde sich umbringen wollen?
Ja, leider schon. Und wir haben halt immer alles mitbekommen. Immer wieder. Also es wurde nie Rücksicht genommen, ob jetzt ein Kind da saß oder nicht.
Hat sie das zu euch oder zu dem jeweiligen Partner dann zu der
zu
Zeit
uns.
Gesagt? Zu euch. Ich möchte an dieser Stelle kurz innehalten. Natalie hat gerade von den Selbstmorddrohungen ihrer Mutter erzählt. Einem Thema, das, wie ich finde, sehr schwer zu ertragen ist. Solche Erinnerungen sind oft fragmentiert oder verdrängt und das ist ein natürlicher Schutz der Psyche. Was Natalie von diesen schwierigen Momenten noch im Gedächtnis hat, beschreibt sie uns nun.
Ich glaube, das ist reine Verdrängung. Also ich weiß halt nur von dem einen, was ich gerade gesagt hatte, wo sie dann, das war mitten in der Nacht, es hat auch geregnet und da ist sie dann aufgesprungen und hatte gesagt, sie fährt jetzt mit dem Auto gegen den nächsten Baum. Ich weiß auch noch, dass sie einen BMW gefahren hat, aber ansonsten weiß ich es nicht. Also müsste ich in der 4. Klasse gewesen sein. Das ist ziemlich lange her.
Weißt du, wie du darauf reagiert hast?
Ich bin in mein Zimmer gegangen und habe mich vor dem letzten Kaninchen gehockt und hatte gehofft, dass der Albtraum irgendwann vorbeigeht.
Also du hast so getan, als würde das nicht passieren?
Nee, ich glaube, im jetzigen würde ich sagen, ich bin zusammengebrochen. Als Kind bin ich zusammengebrochen vor dem Kaninchen und wollte, dass es aufhört.
Was haben deine Brüder gemacht?
Das weiß ich nicht mehr.
Würdest du heute sagen, dass deine Mutter das tatsächlich vorhatte, sich umzubringen? Oder war das ein Versuch, Aufmerksamkeit zu bekommen? War das eine emotionale Erpressung? Was war ihr Thema?
Ich glaube, emotionale Erpressung. Ich glaube nie, dass sie es vorgehabt hätte, oder wirklich gemacht hätte, dann hätte sie es schon längst getan. Aber nein, das war einfach nur emotionale Erpressung.
Das ist schwer zu ertragen für ein Kind in der 4. Klasse. Für jedes Kind im Grunde. Und das ist ja etwas, was wir bei toxischen Menschen oder Menschen mit toxischen Verhaltensweisen ganz häufig sehen, dass sie solche Selbstmorddrohungen als Erpressungsmethode nutzen, um Aufmerksamkeit zu bekommen, um Zuwendung zu bekommen, um eben genau davon abgehalten zu werden, um im Mittelpunkt zu stehen. All diese Themen können da mit reinspielen, dass solche Drohungen gemacht werden. Gleichzeitig, wenn wir mal auf die Psychologieforschung gucken und zum Beispiel auf Narzissmus als Persönlichkeitsmerkmal, dann sind bei Menschen mit narzisstischen Persönlichkeitsstörungen die Selbstmordraten ja tatsächlich auch erhöht gegenüber der Gesamtbevölkerung. Ich würde aber gerne noch mal, Nathalie, zurückkommen auf die, auf das Verhalten deiner Mutter im Alltag und diese Unterschiede, die sie zwischen dir und deinen Brüdern gemacht hat. Gab das da Streit zwischen euch Geschwistern auch? Also du sagtest, der Jüngere hatte Internetzugang, der hatte ein Handy, der hatte dies, der hatte das. Du hattest nichts außer die Verantwortung fürs Kochen.
Und fürs Dasein, um sie zu betütteln und zu zeigen anscheinend, wie toll sie ist. Nee, es gab eigentlich keinen Streit, weil es einfach, das war halt einfach damals so. Das hat man so akzeptiert und damit war es irgendwie zu dem Zeitpunkt wohl in Ordnung. Mein größerer Bruder hat mir irgendwann, hatte der an meinen Computer mal das Internetkabel drangehangen, sodass ich auch mal ins Internet konnte. Aber immer so, dass sie es gar nicht mitbekommen hat. Also ich durfte es nicht, alle anderen schon. Aber es war halt so. Man hat das nicht hinterfragt.
Du hast gesagt, du kamst nach Hause von der Schule, musstest dich erstmal 1-2 Stunden um deine Mutter kümmern. Wie kann ich mir das vorstellen? Was genau ist da passiert?
Kaffee machen, dann haben wir zusammen eine geraucht, dann saß ich da und habe ihr beim Spielen zugeguckt. Eigentlich war es halt wirklich nur, ich saß neben ihr auf dem Schreibtisch und saß nur da und habe ihr zugehört. Und das war's. Mehr habe ich für sie gar nicht gemacht. Ich habe sie betüttelt. Also eigentlich genau andersrum, wie man sich's gerne vorgestellt hätte. Das Kind kommt nach Hause und die Mutter kommt zu einem und erzählt was oder beziehungsweise fragt nach, wie der Tag war. Und es war halt genau andersrum. Da gab's keine Nachfrage. Über meinen eigenen Tag gar nichts.
Und wie ist dir das klar geworden, dass das deine Aufgabe ist, Nathalie?
Das wurde so antrainiert, würde ich sagen. Also es wurde manipuliert, dass man das so zu machen hat. Und das war ja auch so. Ich kann mich nicht irgendwo hinsetzen oder oben Musik hören, wenn ich ja weiß, es gibt noch irgendwie 1000 Sachen zu machen. Und das merke ich ja jetzt im jetzigen Leben auch. Wenn jemand anderes irgendwie Haushalt macht, wenn meine Partnerin Haushalt macht, ich kann nicht auf der Couch sitzen bleiben. Ich muss dann auch aufspringen. Und dass ich ihr nicht die Sachen aus der Hand reiße, um es selber zu machen, da muss ich mich schon immer wieder dran zurückziehen, dass ich, also mich zurückhalten, dass ich das nicht mache.
Mhm. Also es gab keine Option für dich, nach der Schule nach Hause zu kommen und direkt auf dein Zimmer zu gehen. Gab keine Option, zum Fußball zu gehen oder zu Freunden zu gehen.
Nein.
Du musstest dich um deine Mutter kümmern und es hätte in irgendeiner Form Sanktionen gegeben, wenn du das nicht getan hättest?
Ja, nein, Sanktionen weiß ich nicht. Wahrscheinlich mit noch mehr Abneigung bestraft. Aber die Idee irgendwie, überhaupt was zu machen, die war gar nicht da. Bevor ich überhaupt gefragt hätte, ob ich irgendwo hin darf, hätte ich schon vorher ein schlechtes Gewissen gehabt. Also es war ja einfach so drinne.
Wie sah denn das Leben deiner Mutter als solches aus? War sie berufstätig? Was hat sie den ganzen Tag über gemacht, außer am Computer zu sitzen?
Tja, das frage ich mich heute auch noch. Ich weiß, dass sie damals irgendwie eine Putzstelle mal hatte. Da sind wir auch mitgekommen, um ihr zu helfen bei der Putzstelle. Ansonsten weiß ich, dass sie wegen einem anderen Mann schon mal in einer Bücherei geholfen hat, aber sonst, nein, sie hat nicht gearbeitet. Sie hat nie gearbeitet.
Das heißt, sie war dann auch immer finanziell abhängig von den Partnern, wo ihr auch gewohnt habt?
Ja. Und Kindergeld halt.
Ja. Ja, bei 5 Kindern ist ja das zumindest ein bisschen was dann schon, was da zusammenkommt, aber letztendlich ist das ja nichts, auf dem man eine Existenz aufbauen kann.
Das war anscheinend ihr Weg, das so zu machen.
Und diese Partner haben das dann auch so toleriert, dass eine nicht berufstätige Frau mit 5 Kindern einzieht? Was hatten die davon?
Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Aber man muss ja auch immer dran denken, dass wir ja Jahr für Jahr immer weniger geworden sind. Also mit, weiß ich nicht, 14, 15 waren wir ja auch nur noch wir drei. Also mein jüngerer Bruder und der ältere. Die anderen beiden waren ja schon längst ausgezogen.
Mhm. Gab es denn in diesen Partnerschaften deiner Mutter dann auch viel Streit oder war das harmonisch?
Mit dem letzten, an den ich mich erinnern kann, wo ich noch dort gewohnt habe, mit dem war es relativ harmonisch. Aber da fingen auch solche Sachen an wie, die Süßigkeiten sind nur für einen Hasen.
Kaninchen?
So hat sie ihren Mann genannt.
Ach so.
Genau. Also es gab nichts für uns. Also ich hatte mit 18 Jahren 30 Euro Taschengeld und mehr nicht. Und musste dann zusehen, dass ich meine Sachen selber kaufe. Wenn wir zu Hause hatten wir immer ganz viele Süßigkeiten. Wir hatten Nutella, wir hatten alles Mögliche, aber nicht für uns, nur für den Hasen. Und wenn wir was haben wollten, dann mussten wir ihm das abkaufen. Ansonsten gibt's nichts.
Ihr musstet dem Partner eurer Mutter einen Schokoriegel abkaufen.
Ja, also auch jetzt noch, wenn ich drüber nachdenke. Und ich meine, da war ich kurz bevor ich 18 geworden bin. Das war auch der Zeitpunkt, wo ich dann dank meiner ersten Freundin ausgezogen bin. Und es war aber tatsächlich, also es war, man wurde auch super Beispiel, da müsste ich um die 17 gewesen sein. Da war meine erste Freundin bei uns zu Besuch mit einer anderen Freundin von ihr. Und meine Mutter hat mich dann noch total verarscht, was das angeht, ich weiß gar nicht mehr, welcher Müll das war, ob das in den Restmüll muss oder in einen gelben Sack, und hat mich dann halt vor den beiden total hops genommen, dass ich das ja eh nicht wüsste und dass ich ja zu blöd bin, um den Müll zu sortieren, und all solche Sachen immer vor Menschen.
Das ist ja ohnehin schon eine Situation, die extrem unangenehm ist, vor anderen vorgeführt zu werden. Aber gerade in so einem Alter, wo man als junger Mensch ja in der Identitätsbildung ist und dann ist da eine Peergroup dabei, also deine Partnerin, noch eine Freundin, das sind ja Personen, da ist es ja wichtig, dass man da irgendwie auch gut dasteht. Und
genau.
Du hast Mobbing-Erfahrungen aus der Schule. Das heißt, da ist ja oft auch, bleibt ja eine Unsicherheit zurück, wie komme ich eigentlich gerade an? Akzeptieren mich die Menschen so, wie ich bin? Ist das in Ordnung oder nicht? Und dann reitet deine Mutter dich da noch voll rein?
Natürlich. Das hat sie sehr gerne gemacht, vor allen Dingen, nachdem ich dann ja auch irgendwann den Entschluss getroffen habe. Oder beziehungsweise nachdem ich gemerkt habe, dass ich auf Frauen stehe. Das war ja ganz schlimm und das darf man gar nicht. Und dementsprechend, es war sehr schwierig, der ganze Zeitraum. Ich hatte langjährigen Freund, der perfekte Schwiegersohn für meine Mutter. Und nachdem ich dann halt gemerkt habe, dass ich mehr aufs weibliche Geschlecht stehe als auf das männliche, war das schon, also da war dann wirklich alles vorbei. Wie kann ich das nur tun? Und es war überhaupt nicht schön, die letzte Zeit. Und dann habe ich sie halt kennengelernt und dann wird man noch so vorgeführt. Sie hatte das dann aber auch relativ schnell gemerkt, was meine Mutter für ein Mensch ist, und hat dann ganz klar gesagt, okay, wenn deine Eltern da sind, dann komme ich nicht mehr zu dir. Aber ich gebe dir jederzeit das Geld und dann kannst du mich besuchen fahren.
Mhm. Wie war das mit diesem langjährigen Freund? War der bei euch zu Hause zu Besuch oder wie hast du da mit ihm vielleicht drüber gesprochen, was bei dir zu Hause passiert, welche Verantwortung du da auch trägst? Hast du das thematisiert?
Nee, eigentlich auch nicht. Also bis zu der ersten Freundin habe ich das gar nicht so mitbekommen, was gerade alles schiefläuft. Der Ex-Freund, der war öfter bei uns, der hat mich auch fast jeden Tag von der Arbeit, wenn er arbeiten war, abgeholt zu ihm und hat mich dann noch abends wieder nach Hause gefahren. Aber so wirklich, weiß ich nicht, als wäre das alles nur noch nur noch eine dunkle Wolke. Also es ist alles gar nicht mehr so klar. Ich weiß nur noch, wie ich dann irgendwann endlich ausgezogen bin. Und dann gab es einmal einen Vorfall, da sind meine Eltern zu Rock am Ring gefahren. Und es war auch abgesprochen, dass sie zu uns kommen kann. Und sie hatte nur die Bitte.
Die Partnerin.
Genau. Mhm. Bevor die nach Hause kommen, sollen sie sich bitte melden, damit sie fahren kann. Wir hatten zu dem Zeitpunkt so eine Einfahrt, wo nur ein Auto drauf fahren kann. Und wenn dann dahinter ein Auto steht, dann ist man halt komplett blockiert. Natürlich haben sie nicht Bescheid gesagt und haben sie dann komplett blockiert und uns da noch vor die Rede gestellt. Und es war einfach nur noch unangenehm. Alles war unangenehm.
Also das war dann so die Phase, kurz bevor du 18 wurdest und ausziehen konntest?
Ich glaube, ich war schon 18. Hm. Ich glaube, da müsste ich schon 18 gewesen sein. Und zu dem Zeitpunkt war es auch schon klar, dass ich ausziehe.
Ja, wie kam das dann dazu? Das ist ja, also du hattest gesagt, die Partnerin hatte damit auch zu tun, dass du ausziehen konntest?
Genau, sie hatte einen sicheren Job, sie war unabhängig. Ihre Mama hat uns unterstützt gehabt und somit hatten wir dann im Januar eine Wohnung zusammenbezogen, konnten aber zum Glück schon im Dezember rein. Aber ursprünglich oder beziehungsweise eigentlich der Plan war, Ende Januar ziehe ich ein. Das war dann nicht. Im Dezember durften wir dann halt schon die ersten Sachen in die Wohnung stellen. Wir durften den Keller benutzen. Nee, wir durften nur den Keller benutzen, in die Wohnung erst im Januar. Sprich, sie hat noch im Kinderzimmer gewohnt und so ganz normal und die Wohnung war halt noch nicht frei. Und meine Mutter schrieb mir an irgendeinem Wochenende, sie wäre in der Nähe, sie würde was vom Flohmarkt holen und würde mir mein BMX-Rad vorbeibringen. Dachte ich noch, ja gut, das ist ja ganz nett, dann fahr das schon mal hier hin. Sie hat mein ganzes Zimmer leer gemacht. Sie hatte im Auto alles an meinen Kartons, sie hat mein komplettes Kinderzimmer leer geräumt und mir dann vor die Füße gestellt. Dann war es aber so, dass ich an dem Sonntag trotzdem wieder zurückgefahren bin und habe dann wollte ganz normal in mein Zimmer reingehen. Da war die Tür schon verschlossen. Dann bin ich runtergegangen und habe gefragt, ja, wieso ist mein Zimmer zu? Das ist nicht dein Zimmer, das ist jetzt mein Hobbyraum. Du kannst bei deinem Bruder schlafen. Ich bin einen Tag später, nachdem ich dann meiner Ex-Freundin Bescheid gesagt hatte, hat sie mir Geld überwiesen, damit ich wieder zurückfahren kann und bin dann den Tag danach mit meiner Reisetasche wieder zurückgefahren und dann halt bei ihr untergekommen, bei ihrer Mutter.
Also es gab eine größere räumliche Entfernung zu dieser damaligen Freundin, ja.
Müssten um die 250 Kilometer gewesen sein.
Mhm. War das für dich damals auch wichtig, so weit weg von deiner Mutter zu kommen? Oder?
Nee, das war eigentlich Zufall. Also ich glaube, hätte ich diese Person damals nicht in meinem Leben getroffen und hätte sie mir nicht so viel gegeben zu dem Zeitpunkt, ich glaube, ich wäre da noch nicht so schnell rausgekommen aus dem ganzen Teufelskreis.
Du selbst, aufgrund dessen, dass du in dieser Situation gelebt hast, in dieser Situation überleben musstest, Erkrankungen entwickelt?
Ich habe mich in der Jugendzeit oft geritzt, weil mir das einfach ein Gefühl gegeben hat, mich zu fühlen. Ansonsten gab es nichts weiter. Also man hat funktioniert, ich habe mich geritzt, um mich mal zu fühlen abends. Und das war's. Also auch an dem Tag, wo meine Mutter das dann mal gesehen hatte, hat sie nur gesagt gehabt, ich würde mich anstellen. Ich soll doch mit dem Quatsch aufhören.
Also es ist ihr egal gewesen?
Ja.
Wie lange hast du das gemacht?
3-4 Jahre. Also schon einen längeren Zeitraum, aber nie um mich umzubringen oder irgendwas, sondern um mich einfach nur zu fühlen.
Und es hat dann von alleine aufgehört?
Ja.
Dann lass uns doch einmal ins Erwachsenenalter schauen. Wenn du heute auf diese Kindheit zurückblickst, welche Auswirkungen merkst du noch heute in deinem Leben?
Ach, das sind ganz schön viele. Tatsächlich bin ich beruflich eigentlich recht erfolgreich, kann mich aber darüber gar nicht freuen, weil es immer im Kopf ist, es ist zu wenig. Man leistet und erbringt viel zu wenig. Bin jetzt verheiratet mit einer tollen Frau und auch die leidet, glaube ich, schon manchmal an mir mit solchen Sachen wie, dass ich ihr die Sachen aus der Hand nehmen möchte, weil ich es jetzt machen muss und dass man nicht mal sitzen kann, so das, was ich am Anfang gesagt hatte. Man möchte doch funktionieren und merkt halt manchmal, dass die Kindheit einen wiederholt. Sie hat selber zwei tolle Kinder und ich merke, dass es halt schwierig ist, denen die Liebe so zu zeigen, wie ich es auch tue. Also ich liebe die beiden über alles, aber ich kann sie nicht zeigen. Ich kann es nicht. Bin sehr harrisch und auch manchmal toxisch und dann fällt es mir selber auf und dann ist es natürlich auch wieder ein Teufelskreis, weil sich dann aus dieser Traurigkeit wieder rauszuholen, das ist halt verdammt schwierig.
Und du gehst davon aus, dass das so ist, weil du eben auch selbst von deiner Mutter diese Liebe nicht erfahren hast?
Ich weiß nicht, ob es daran liegt. Ich denke, dass es eher daran liegt, dass man in der Kindheit ja immer funktioniert hat. Und wenn jetzt zum Beispiel die Kinder am Tisch schmatzen, dann macht mich das schon wahnsinnig. Und dann glaube ich, könnte ich das auch manchmal anders sagen, als ich es dann tue. Aber man merkt dann halt schon, okay, ich bin die Tochter dieser Frau. Und das abzulegen von heute auf morgen geht nicht. Das ist ein langjähriger Prozess. Und dementsprechend doch, man merkt es halt überall. Auch wenn ich neue Menschen kennenlerne. Man möchte gefallen, man zeigt sich aber selber, so wie man ist, gar nicht wirklich im ersten Moment. Das kommt immer nach und nach.
Das heißt, was zeigst du Menschen, die du kennenlernst?
Ich glaube, so wie sie mich gerne sehen möchten. Merke dann aber auch relativ schnell, dass ich keine längeren Kontakte halten kann. Ich habe zwei Freunde, die habe ich seit Jahren, aber alle anderen Menschen sind mir irgendwann einfach zu anstrengend.
Und dann brichst du diese Kontakte deinerseits ab?
Ja, dann gibt es sich nicht großartig was zu erzählen oder man ist in einem anderen Lebensabschnitt und dann brauche ich mich mit den Menschen eigentlich auch nicht irgendwie über, ich sage jetzt einfach mal, Kinderkacke zu unterhalten, weil da bin ich nicht. Und dann breche ich die Kontakte auch eher ab, weil ich halt merke, okay, da ist die Zeit zu schade für.
Mhm. Und wie ist denn der Kontakt zu deiner Mutter, zu deinem leiblichen Vater und den Geschwistern heute? Wie hat sich das denn seit deinem Erwachsenwerden entwickelt?
Ich fange einfach mit meinem Papa an. Zu dem habe ich wieder Kontakt. Der hat mich damals mit 18, wo ich dann ausgezogen bin, hat er mich ziemlich aufgefangen, war für mich da, als wäre nie was gewesen. Und der ist auch immer noch an meiner Seite. Vieles konnte aufgeklärt werden, was früher war. Ob das alles der Wahrheit entspricht, weiß ich nicht. Und auch das lasse ich so stehen, weil ich versuche nicht, mich damit zu beschäftigen, was war, sondern welcher Elternteil gerade an meiner Seite steht. Und das ist mein Papa. Zu meiner Mutter habe ich den Kontakt vor 6 Jahren komplett abgebrochen. Meine jetzige Frau hat sie noch kennengelernt und hatte dann aber auch schon gesagt gehabt, das ist ein Mensch, der macht dich kaputt. Mach das nicht.
Woran hat deine Frau das gemerkt?
Ich hatte ein relativ neues Auto. Anstatt, dass sie sich das anguckt, weil sie müsste nur aus der Haustür rausgehen, hat sie gesagt, ja, ich habe auch ein neues Auto. Also es ist egal, was man sagt. Verbal ist es dann direkt runtergestampft und man kann es eh nicht ihr Recht machen. Und sie war mit dort, sie hat sie kennengelernt und hat halt dann auch gemerkt gehabt, dass jeder Kontakt, jedes Telefonat hat mich so runtergerissen, weil man es ja nicht wert war. Und das hat sie mir auch jedes Mal gezeigt. Und irgendwann habe ich dann gesagt, so, nee, ich brauche den Kontakt für mich nicht und ich will ihn nicht.
War das schwer für dich, diese Entscheidung zu treffen?
Ja und nein. Ich habe schon mal den Kontakt abgebrochen gehabt und durch eine Trennung habe ich diesen Kontakt wieder aufgebaut. Ich habe sie damals, ich wollte mit ihr auch das Gespräch suchen. Wir hatten uns unterhalten und es war halt nie so, wie ich es gesagt habe. Also alles das, was ich mit ihr besprochen haben wollte, warum das denn so war oder wieso sie sich so verhalten hat, das war halt alles nur reines. Das war nie so, das bildest du dir ein.
Also du hast deine Mutter konfrontiert.
Ja.
Hast gesagt, Mama, pass mal auf, damals war das und das und das.
Ja.
Und sie hat das geleugnet und gesagt, das hat so nicht stattgefunden.
Genau.
Und ihr seid dann aber trotzdem wieder in einen regelmäßigeren Kontakt eingetreten danach.
Ja.
Mhm. Ja. Und der hat dir nicht gut getan?
Nein, überhaupt nicht.
Ja. Wie lange hattet ihr da beim ersten Mal keinen Kontakt miteinander?
3 Jahre.
Und dann gab es eine Trennung?
Mhm. Und dann habe ich den Kontakt wieder aufgebaut.
Ja. Also du bist auf deine Mutter zugegangen.
Genau.
Sie hat keine Versuche gemacht, wieder mit dir in Kontakt zu kommen.
Nein.
Wie ist das denn jetzt bei dem zweiten Mal abgelaufen? Hast du das einfach ausschleichen lassen? Hast du dich nicht mehr gemeldet? Oder hast du deiner Mutter gesagt, ich breche den Kontakt ab? Also ist es eher passiert oder ist es ganz klar kommuniziert worden? Wie lief das?
Das weiß ich tatsächlich gar nicht mehr. Also ich müsste tatsächlich meine Frau fragen, wie es gewesen ist, weil es komplett verdrängt ist. Ich habe absolut keine Ahnung mehr.
Es ist aber so, dass deine Mutter sich auch nicht meldet.
Ich habe sie überall blockiert, sonst würde sie es tun. Zuletzt wollte sie Geld von mir haben und dementsprechend habe ich alle möglichen Sachen, habe ich sie überall blockiert. Also sie könnte anrufen, aber das tut sie ja nicht.
Wenn sie Geld von dir will, über welche Schiene funktioniert das? Macht sie dir da Schuldgefühle? Ja. Oder?
Ja, aber das funktioniert bei dem Thema nicht. Das geht nicht. Ich hatte mir mit 15 Jahren, hatte ich mir wohlweislich immer nur Geld gewünscht gehabt zum Geburtstag, zu Weihnachten, um später dann den Führerschein zu machen. Dieses Geld habe ich nie erhalten. Also das Geld gibt es auch nicht mehr. Das hat sie behalten.
Du hast dir Geld gewünscht, aber du hast es gar nicht wirklich in die Finger bekommen?
Nein, sie hat es ja verwalten. Und mit meinem Auszug hat sie gesagt, du kriegst kein Geld von mir. Also auch Thema Geld und die Schiene, das funktioniert bei mir gar nicht, weil da sagt mein Kopf direkt nein.
Also im Grunde hat deine Mutter dich bestohlen auch?
Natürlich. Das hat sie mit dem einen Bruder auch gemacht. Mit der Nummer 3.
Mhm. Wie ist es denn mit den 4 Brüdern? Gibt es da noch Kontakt?
Gar keins mehr. Also nicht wirklich. Da sind zu viele Jahre, wo man einfach unterschiedlich war. Zu dem Kleineren habe ich gar keinen Kontakt, schon alleine durch die Kindheitsgeschichte. Der Jüngere und der Ältere sind zu nah bei meiner Mutter, zu denen will ich keinen Kontakt. Ich will nicht, dass sie irgendwas von meinem Leben weiß. Und zu den Älteren gar keinen Kontakt.
Die sind ja dann auch sehr zeitig schon ausgezogen, da warst du ja noch jung.
Genau.
Und die beiden Älteren sind da noch eng an deiner Mutter dran, die sind in Kontakt mit ihr?
Genau.
Mhm.
Also der Jüngere und der Ältere.
Ja, verstehe, verstehe. Das macht es natürlich auch schwierig, da mit den Geschwistern einen Umgang zu finden. Das ist ja auch ganz häufig in solchen toxischen Familienstrukturen, dass das sich ganz massiv auch auf die Beziehung der Kinder untereinander auswirkt.
Wir sind uns fremd, ja.
Ja. Vermisst du etwas? Würdest du dir Kontakt zu deiner Familie wünschen?
Nein.
Hat der Bruder, der auch von deinem leiblichen Vater der Sohn ist, haben die beiden Kontakt miteinander?
Nur wenn es ums Geld geht. Er wohnt ja noch bei meiner Mutter Und soweit ich von meinem Vater immer erfahre, dann nur, wenn es um irgendwelche Zahlungen geht.
Würdest du sagen, dass es im Laufe der Jahre, also von der Kindheit an bis heute, Veränderungen bei euch in der Familiendynamik im System gegeben hat? Sich da Rollen verschoben oder?
Ja, ich hab eine Meinung und die darf ich auch sagen. Also das hat sich schon geändert. Also eigentlich mit Auszug hat sich alles verändert, aber man lebt nun mal auch in seinen Macken und die wegzubekommen oder in Therapie zu gehen, ist halt schwierig. Das passiert nicht von heute auf morgen. Und ich weiß auch, dass das in den nächsten 10 Jahren nicht einfacher wird. Aber man ist halt dran.
Ja, das ist sicherlich so, dass da einiges aufzuarbeiten ist und dass das auch wahrscheinlich in Phasen kommt und nicht alles auf einmal möglich ist. Das
genau.
Kann Körper und Seele wahrscheinlich gar nicht so gut verkraften.
Nee, ich glaube auch nicht.
Ja, wenn du heute nochmal zurückschaust und vielleicht auch an Menschen denkst, die Ähnliches erlebt haben wie du, was würdest du ihnen mit auf den Weg geben wollen?
Stark bleiben, weitermachen, immer weitermachen.
Das ist auch ein bisschen das, was du schon in deiner Kindheit erlebt hast, ne?
Ja.
Würdest du sagen, dass du aufgrund deiner Erfahrung in der Kindheit heute weniger belastbar bist als andere Menschen?
Nee.
Das nicht. Mhm. Also das ist, du kannst dir da schon trotzdem viel zumuten.
Genau.
Ja.
Ich würde sogar sagen, einen Ticken stärker, weil man muss ja durchhalten, man muss ja weitermachen. Und wenn man dann schwächelt, dann eher zu Hause.
Wie hast du gelernt, Vertrauen aufzubauen zu deiner Frau? Ich denke so, du hast in der Kindheit ja so viel Vertrauensbrüche erlebt. Deine Mutter hat dich bestohlen. Es gab permanent diese Umzüge. Es gab die Mobbing-Situation in der Schule. Da, so stelle ich es mir vor, muss es doch ganz schwer gewesen sein, wirklich neuen Menschen das Herz zu öffnen und zu sagen, schau mal hier, das bin ich.
Das ist immer ein bisschen schwierig, weil ich spreche dann immer von zwei Seiten. Die eine Seite, die kognitive, weiß ganz genau, ich vertraue meiner Frau über alles. Die andere Seite aus der Vergangenheit und all das, was ich miterlebt habe, glaubt nicht an Vertrauen. Die glaubt, dass ich beschissen werde. Aber da versuche ich immer dran zu denken, dass das halt Quatsch ist. So, ich kann meiner Frau vertrauen und weiß das eigentlich. Nur dann kommt halt das zweite Ich manchmal zum Vorschein. Aber auch das, wenn das vorkommt, dann rede ich mit ihr darüber und dann holt sie mich ab.
Also dann könnt ihr das offen kommunizieren und sie weiß das auch und du sagst dann, die andere Seite zieht gerade an
mir.
Genau.
Mhm. Genau so sage ich das.
Ja, ach wie schön, dass ihr das gut besprechen könnt dann. Nathalie, gibt es noch Themen, über die wir noch nicht gesprochen haben oder Dinge, die dir noch ganz besonders in Erinnerung geblieben sind aus der Kindheit, aus der Jugend, die du noch teilen möchtest?
Nö, eigentlich nicht.
Okay, dann danke ich dir ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du so offen mit mir gesprochen hast über diese Themen. Ich stelle mir vor, dass das gar nicht so leicht ist, auch diesen langen Zeitraum seit der Kindheit sich wieder ins Gedächtnis zu rufen. Also vielen, vielen Dank dafür.
Sehr gerne.
Nathalie schildert eine Kindheit, in der sie früh zu viel Last tragen musste. Diese Rollenumkehr zwischen Eltern und Kind wird als Parentifizierung bezeichnet. Gemeint ist damit, dass das Kind Aufgaben übernimmt, die eigentlich von Erwachsenen erledigt werden müssten. Emotional, organisatorisch oder auch praktisch. Bei Nathalie beginnt das sehr früh. Sie muss nach der Schule nicht nur den Haushalt übernehmen, sondern auch für ihre Mutter da sein. Kaffee bringen, zuhören, trösten, ansprechbar sein. Solche Kinder werden zu kleinen Erwachsenen gemacht. Sie müssen funktionieren. Kinder in dieser Rolle haben niemanden, der sich wirklich um sie kümmert. Ihre Bedürfnisse kommen nicht vor. Sie lernen nicht, sich zu spüren, weil sie ständig im Außen sind, weil sie Verantwortung tragen für Dinge, die nicht in ihrer Macht liegen, Dinge, die zu leisten sie eigentlich gar nicht imstande sind. Ein weiterer Punkt, der sich durch Nathalies Geschichte zieht, ist die emotionale Erpressung. Wenn eine Mutter sagt, ich bringe mich um, dann ist das für ein Kind eine unfassbar große Bürde. Diese Kinder übernehmen die Verantwortung für das emotionale Erleben der Eltern, empfinden sich als dafür verantwortlich, dass genau das nicht geschieht. Wie soll ein Kind eine solche Last schultern? Es ist eine existenzielle Bedrohung und das Kind glaubt, wenn ich nicht aufpasse, wenn ich nicht alles richtig mache, wenn ich nicht da bin, dann stirbt meine Mutter. Solche Aussagen lösen Angst aus und oft auch Schuld. Die Verantwortung wird also auf das Kind übertragen. Für viele Menschen, die so etwas erlebt haben, bleibt dieses Schuldgefühl auch im Erwachsenenalter bestehen, selbst wenn sie wissen, dass sie nie verantwortlich waren. Sie neigen dann zum Beispiel häufig dazu, sich immer wieder zu vergewissern, dass es den Menschen um sie herum gut geht. In vorauseilendem Gehorsam wird für andere gesorgt, sich gekümmert, Aufgaben übernommen, Hilfe angeboten. Sie selbst und ihre eigenen Bedürfnisse sind meist zuletzt an der Reihe. Natalie beschreibt auch, dass sie immer wieder abgewertet wurde durch Spott, durch Vergleiche, Herabsetzungen, die als vermeintlicher Spaß gemeint waren. Aber solche Bemerkungen wirken. Und sie sind niemals witzig oder spaßig. Wenn Kinder nie das Gefühl bekommen, gesehen oder anerkannt zu werden, dann entsteht kein stabiles Selbstwertgefühl. Stattdessen beginnt ein ständiges inneres Fragen. Bin ich gut genug? Habe ich das falsch verstanden? Stelle ich mich an? Kann ich dieses oder jenes einfach nicht? Muss ich mich noch mehr anstrengen? Das Vertrauen in die eigene Wahrnehmung gerät ins Wanken, besonders dann, wenn die Mutter später auch noch behauptet, es sei alles nicht so gewesen. Und noch ein Aspekt fällt an Nathalies Geschichte besonders auf, die permanente Instabilität. Sie ist mehrfach umgezogen. Es gab ständig neue Männer im Leben der Mutter. Nichts war verlässlich. Es gab kein Zuhause für diese Familie. Die älteren Geschwister verließen das Haus, als Nathalie noch klein war. Und mit jedem neuen Partner der Mutter verband sich ein Umzug und oft 200 Kilometer Distanz zum vorigen Zuhause. Alles konnte sich jederzeit von heute auf morgen ändern. Die Mutter ist einzig und allein ihren Bedürfnissen gefolgt. Oft suchte sie nach einem neuen Partner, der sie und ihre Kinder auch finanziell unterstützte. Wie es ihren Kindern damit ging, von heute auf morgen in einer neuen Stadt zu sein, einer neuen Umgebung, einer neuen Wohnung, in eine neue Schule gehen zu müssen mit Mitschülern, die sie nicht kennen, aber auch mit einem völlig fremden Mann am Frühstückstisch und neuen Regeln umgehen zu müssen, interessierte die Mutter dabei nicht. Für Kinder ist das schwer auszuhalten. Sie brauchen Wiederholung, Vorhersehbarkeit, einen Ort, an dem sie sich sicher fühlen können und auch eine sichere Bindung zu ihren Bezugspersonen. Wenn das fehlt, entsteht oft ein Gefühl von dauerhafter Alarmbereitschaft. Viele Menschen, die so aufgewachsen sind, berichten später, dass sie sehr schwer zur Ruhe kommen, dass es ihnen schwerfällt, verlässliche und dauerhafte Bindungen aufzubauen. Natalie beschreibt dies, wenn sie über Freundschaften spricht und dass sie den Kontakt ihrerseits oft abbricht. Viele Menschen, die so aufgewachsen sind, berichten später, dass sie schwer zur Ruhe kommen können, aber auch, dass es ihnen schwerfällt, verlässliche und dauerhafte Bindungen aufzubauen. Natalie beschreibt dies zum Beispiel, wenn es um Freundschaften geht. Und sie sagt, dass sie den Kontakt ihrerseits oft abbricht, dass dauerhafte Freundschaften für sie schwer zu erreichen sind. Dass sie sich immer wieder neu orientieren musste, nie ganz ankommen konnte, trägt vermutlich einen großen Teil dazu bei. Oft fehlt diesen Kindern völlig die Erfahrung, gehalten zu werden, emotional und strukturell. Natalie hat sich entschieden, den Kontakt zu ihrer Mutter zu beenden. Diese Entscheidung trifft niemand leicht und sie kommt selten plötzlich, denn meist ist sie das Ergebnis eines langen inneren Prozesses. Eines Prozesses, in dem Menschen anfangen zu spüren, das, was ich erlebt habe, war nicht in Ordnung. Und ich darf mich schützen, auch dann, wenn andere das nicht verstehen. Auch dann, wenn es Glaubenssätze in unserer Gesellschaft gibt wie »Nichts ist stärker als das Band zwischen einer Mutter und ihren Kindern« oder »Du musst Mutter und Vater ehren«. Wenn du dich in Natalies Geschichte wiederfindest und vielleicht im Moment darüber nachdenkst, ob du den Kontakt zu einem Familienmitglied abbrechen darfst, dann möchte ich dir eine Frage mit auf den Weg geben, die du dir stellen kannst, um deine Antwort zu finden. Eine Frage, die mir ganz persönlich in einer solchen Situation vor vielen Jahren geholfen hat und die Augen geöffnet hat. Geht es dir nach dem Kontakt zu dieser Person besser oder schlechter als vor dem Treffen oder Telefonat? Und wie ist das in der Mehrheit dieser Kontakte? Wenn du dich nach den meisten oder sogar allen der Kontakte danach erschöpft, traurig, wütend, angestrengt oder einfach nur noch leer fühlst oder auch wenn du dich schuldig fühlst, dann ist das kein Kontakt, der dir gut tut, sondern ein Kontakt, der dich in deiner Freiheit einschränkt, der deine Emotionen negativ beeinflusst, dann ist das möglicherweise ein Kontakt, bei dem es dir bei allen Schwierigkeiten mit einem Abbruch besser geht, als wenn du ihn weiter verfolgst. Ich höre von meinen KlientInnen häufig, dass sie von anderen dafür verurteilt werden, wenn sie den Kontakt zu nahen Angehörigen, Eltern oder Geschwistern abbrechen. Doch niemand außer dir selbst ist in der Lage, dies wirklich zu beurteilen. Niemand außer dir selbst ist in deinen Schuhen gegangen. Und daher sagen diese Verurteilungen von Menschen im Außen rein gar nichts über dich aus und über deine Berechtigung dafür zu sorgen, dass es dir gut geht. Denn allein das, für dich selbst gut zu sorgen, dir selbst eine gute Freundin zu sein, das ist deine Verantwortung. Und falls du Kinder hast, trägst du auch für sie die Verantwortung. Du darfst heute anders leben, auch wenn du es früher nicht konntest. Du darfst dich lösen von dem, was dir nicht gut tut. Danke, dass du meinen Podcast hörst und dich für die Geschichten von Menschen interessierst, die narzisstischen Missbrauch und toxische Beziehungen erlebt haben. Damit diese Geschichten genau die Menschen erreichen, die sie am dringendsten brauchen, nämlich diejenigen, die noch mittendrin stecken, gerade eine Trennung hinter sich haben oder sich auf den Heilungsweg begeben, brauche ich deine Unterstützung. Ich weiß, überall hört man diese Bitte. Like, teile, kommentiere. Und ja, auch ich bitte dich jetzt genau darum. Aber lass mich dir sagen, warum das mehr ist als eine Floskel. Denn ohne deine Hilfe bleiben diese Geschichten unsichtbar. Unsichtbar für die Menschen, die gerade am meisten verzweifelt sind, die mitten in einer toxischen Beziehung feststecken, die nach einer schmerzhaften Trennung den Boden unter den Füßen verloren haben oder die sich tapfer auf den Heilungsweg begeben. Dein Klick, dein Abo, deine Bewertung könnten genau für diese Menschen den Unterschied machen. Sie können der erste Lichtstrahl sein, der ihnen zeigt, du bist nicht allein und es gibt einen Ausweg und auch du kannst ihn finden. Also bitte ich dich, mach diesen Podcast sichtbar. Teile ihn, abonniere ihn, bewerte ihn. Denn es geht hier nicht nur um Zahlen, sondern um echte Leben. Falls du heute zum ersten Mal zuhörst, ich bin Jennifer, Coach und Beraterin mit Masterabschluss und einer Ausbildung in Paartherapie. Ich begleite Menschen dabei, sich aus toxischen Beziehungen zu befreien oder einen gesunden Umgang mit sich selbst und den Menschen in ihrer Umgebung zu finden. Möchtest du mit mir über deine ganz persönlichen Erfahrungen sprechen? Über den Link in den Shownotes kannst du dir deine kostenfreie, 30-minütige professionelle Ersteinschätzung zu deiner ganz persönlichen Situation sichern. Unverbindlich und individuell auf dich zugeschnitten. Wir sprechen über deine aktuelle Lage und deine nächsten Schritte. Einfach auf den Link klicken und kostenfreien Termin buchen. Ich freue mich drauf, dich kennenzulernen. Auf meiner Webseite findest du ab sofort auch ein ganz neues Angebot, meine Mutpost. Mein Impuls-Newsletter, der dir regelmäßig eine Portion Mut für jeden neuen Schritt gibt. Du bekommst praktische Impulse aus meinen täglichen Coachings, Selbstcoaching-Methoden für den Alltag und inspirierende Denkanstöße, die speziell für Menschen in und nach toxischen Beziehungen entwickelt sind. Den Link zur Anmeldung findest du ebenfalls in den Shownotes. Und sag mal, hast du schon einmal darüber nachgedacht, deine eigene Geschichte hier unter einem Pseudonym zu teilen? Das kann eine Geschichte aus einer Partnerschaft, mit einem Elternteil, im Job oder auch aus einer Freundschaft sein. Dann schreib mir gerne an podcast@narzissmus-coach.de und wir sprechen ganz in Ruhe über alle Details. Ich wünsche dir bis zur nächsten Folge von Herzen alles Gute und ich freue mich darauf, dass wir uns in 2 Wochen bei der nächsten Folge wieder hören werden.